Im Friedenspark von Hiroshima, rund um Ground Zero, spielen Kinder, tummeln sich Schulklassen und Touristen. Der groß angelegte Park im Zentrum von Hiroshima wirkt fast wie ein Erholungsgebiet, wie eine große Grünzone in dieser modernen Millionenstadt. Wäre da nicht der riesige Betonplatz im Zentrum der Anlage? Er ist leer, bis auf das Friedensmuseum von Architekt Kenzo Tange aus dem Jahr 1955 und die symbolische letzte Ruhestätte für die Seelen der Opfer.
Wissen Sie, ich für meinen Teil gehe nicht in den Friedenspark beten. Wenn die Seelen nämlich wirklich dort sein sollten, können einem die Verstorbenen nur leid tun. Da ist es nämlich viel zu heiß.
Lässt die japanische Schriftstellerin Randy Taguchi in ihrem Text Jesus in Hiroshima eine Wirtin sagen. Es ist ein Text, der die Friedensfassade von Hiroshima hinterfragt und für den sie in Japan heftig kritisiert worden ist. In der österreichischen Literaturzeitschrift Literatur und Kritik wurde er in einer Schwerpunktausgabe in der Übersetzung von Katrin Kusunoki gebracht.
Bei ihren Worten, im Friedenspark sei es zu heiß, musste ich unwillkürlich nicken. Sie hatte recht. Das Erste, was ich empfunden hatte, als ich im Friedenspark stand, war zu heiß. Der Grund war vermutlich, dass der gesamte Platz mit Beton bedeckt war. Das Sonnenlicht fiel auf den Beton und die Hitze stieg vom Boden unter den Füßen auf. Die Hitze ließ mich an die Flammen am Tag der Atomexplosion denken. Und ich hatte das Gefühl, dass die Qualen der Toten aus dem Boden herausgebrannt und nach oben geschleudert würden. Das machte mir Angst.
7 Jahre waren nach dem Atombombenabwurf bereits vergangen, als am 6. August 1952 erstmals eine Gedenkveranstaltung für die Opfer abgehalten werden konnte. Die amerikanische Besatzungszeit war vorüber. Als erstes Mahnmal wurde damals das Kenotaph für die Seelen der Opfer eingeweiht. In diesem Scheingrab fanden die Seelen von 57.900 identifizierten Atombombenopfern ihre symbolische letzte Ruhestätte. Seither wird die Liste ständig fortgeschrieben. Auf dem Kenotaph liegen frische Blumen. Menschen stehen mit gefalteten Händen davor.
Von den Gebeten der Japaner, ihrer ureigenen Art, die Seelen ihrer Toten zu verehren, war im Friedenspark nichts zu sehen. Vielleicht hatte man in der Zeit des Wirtschaftsaufschwungs gemeint, dass so etwas nicht gebraucht würde, und hatte dann eine Stadt gebaut, aus der alles, was nach Religion aussah, im Interesse des Friedens entfernt worden war. Ob die örtlichen Gottheiten in einer Stadt des internationalen Friedens und der Kultur überflüssig geworden waren? In der Folge war die Friedenszeremonie zur leeren Form erstarrt, waren die Gebete von den Medien vereinnahmt und die Emotionen, die doch eigentlich vielfältig vorhanden sein müssten, nach und nach vom Gedenken des Friedens verdrängt worden.
Seit 1949 ist Hiroshima offiziell Friedensstadt. Dies wurde im Gesetz zur Errichtung von Hiroshima als Friedens- und Gedenkstadt festgelegt. Alljährlich findet am 6. August auf dem Platz vor dem Friedensmuseum eine Gedenkveranstaltung statt, bei der die Vertreter der Stadt und die Hibakusha-Vereinigungen eine Friedensbotschaft mit der Mahnung »Nie wieder« an die Welt schicken. Im Peace Memorial Museum hat Direktor Kenji Shiga eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Auf die Fragen, die Ö1 zuvor schriftlich auf Japanisch einreichen musste und die mehrfach korrigiert wurden, ehe sie von Shigas Assistentin akzeptiert wurden, geht der Direktor kaum ein. Rund 1,4 Millionen Menschen besuchen das Museum jährlich, weiß er zu berichten. Wie der Touristenansturm mit dem Gedenken zu vereinbaren sei, Welche Art von Forschung im Museum betrieben wird?
Ja, wir machen Forschungen und Erhebungen hier. Worum geht es dabei? Kurz gesagt könnte man sagen, wir forschen darüber, was genau an jenem 6. August geschehen ist. Warum? Wir wissen zum Beispiel bis heute nicht genau, wie viele Menschen an diesem Tag wirklich gestorben sind. An jenem Tag wurde Hiroshima seiner Geschichte beraubt. Wir sammeln daher unterschiedlichstes Material, um diese zu rekonstruieren und um verstehen zu können, was an diesem 6. August wirklich passiert ist.
Schätzungen gehen von rund 230.000 Menschen aus, die in Hiroshima und Nagasaki beim Abwurf der Atombomben getötet wurden und bis 1950 an den Folgen starben. Doch exakte Zahlen gibt es nicht und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Die Gründe liegen auf der Hand. Ein Grund ist das enorme Chaos, das nach den Atombombenabwürfen herrschte. Zudem ist unklar, wie viele Menschen damals tatsächlich in den beiden Städten lebten, wie viele sich gerade in Spitälern und anderen öffentlichen Einrichtungen aufhielten, die allesamt zerstört wurden, wie viele, auch außerhalb der Städte, Opfer der enormen Brände wurden. Die PowerPoint-Präsentation läuft auf einem Bildschirm hinter der Interviewerin ab. Der Direktor blickt über sie hinweg und erzählt von den Plänen zur Renovierung und Neugestaltung des Hauses.
Der Grund für die Renovierung ist folgender. Wir sind hier in der Haupthalle im Originalgebäude aus den 50er Jahren. Seit das Haus errichtet wurde, sind schon 60 Jahre vergangen. Es ist alt geworden, der Stahlbeton rostet und oxidiert. Insgesamt ist das Gebäude nicht erdbebensicher und entspricht nicht mehr den neuen Vorschriften. Da muss man etwas tun. Der Bau gehört zu den bedeutenden Kulturschätzen des Landes. Daher muss die Form auf jeden Fall erhalten bleiben und darf an sich nicht verändert werden. Es war der erste Entwurf von Architekt Kenzo Tange.
Inhaltlich solle künftig die Perspektive der Atombombenopfer mehr als bisher im Vordergrund stehen, erklärt Kenji Shiga. Verstärkte Aufmerksamkeit werde im neu gestalteten Museum der Unmenschlichkeit der Atombombe, der Grausamkeit des Bombardements und dem Leiden der Menschen gewidmet werden. Mehr als bisher soll dies künftig durch Objekte und Artefakte von damals gezeigt werden, so Direktor Shiga. Im Archiv des Museums, umgeben von tausenden Kartons mit Objekten, Dokumenten und Materialien zum Atombombenabwurf, arbeitet Shinobu Kikuraku. Sie empfängt den Gast aus Österreich höflich und zuvorkommend und nimmt sich geduldig Zeit. Eines ihrer Forschungsthemen betrifft die Aufenthalte und Recherchen von Robert Jung in Hiroshima. Der österreichische Publizist und Friedensaktivist besuchte Hiroshima 1956 und veröffentlichte danach sein eindrucksvolles Buch »Strahlen aus der Asche«. Shinobu Kikuraku erzählt, dass sich Robert Jung massiv dafür eingesetzt hatte, dass das heutige Wahrzeichen von Hiroshima, der Atombombendom, erhalten bleibe. Die ehemalige Industrie- und Handelskammer von Hiroshima, ein Stahlbetonbau des tschechischen Architekten Jan Letzel von 1915, war eines der wenigen Gebäude, die nach dem Atombombenabwurf stehen geblieben waren. Was tun damit? Die Bevölkerung war gespalten.
Hiroshima war vollkommen verwüstet und in einem schrecklichen Zustand. Anfangs wollten sich die Leute nicht erinnern. So wie das Gebäude der ehemaligen Industrie- und Handelskammer damals aussah, hat es die Menschen aber immer an die Atombomben erinnert. Sehr viele Menschen waren damals der Meinung, dass es vielleicht besser wäre, ein schönes Symbol zu haben, das zunächst nicht so auffällig an die Zerstörung erinnert. Auf der anderen Seite gab es diejenigen, die meinten, dass es notwendig sei, das Gebäude stehen zu lassen, um den Schaden zu zeigen, als eine Art Anklage, als ein Symbol, an dem sich die grauenvollen Auswirkungen der Atombombe festmachen ließen. Nicht für die Bevölkerung von Hiroshima, die wussten ja, was geschehen war, sondern für nachkommende Generationen oder auch für Besucher von außerhalb Hiroshimas oder Japans. Diese beiden konträren Auffassungen gab es in der Bevölkerung und sie schienen zunächst völlig unvereinbar.
Als Robert Jung Hiroshima für seine Recherchen besuchte, waren rund 10 Jahre seit dem Abwurf der Atombomben vergangen. Er war erstaunt, wie viel in der Stadt bereits wieder aufgebaut worden war. Seine Interviews und Begegnungen mit Atombombenopfern in Hiroshima waren prägend und machten ihn zu dem vehementen Atomkraftgegner von Atomwaffen wie Atomkraftwerken gleichermaßen, der er Zeit seines Lebens bleiben sollte.
Robert Jung plädierte schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt dafür, den Atombombendom stehen zu lassen. Er war der Meinung, dass der Atombombendom ein Symbol sein sollte, der Menschheit mitzuteilen, was geschieht, wenn Atombomben eingesetzt werden. Es sei nichts, was alleine die Bevölkerung von Hiroshima angehe, war er überzeugt. Es sei vielmehr etwas, was die ganze Welt betreffe. Daher sei es besser, das Gebäude zu behalten. Diesen Ratschlag hat er uns bereits damals gegeben. Zu dieser Zeit aber, rund 10 Jahre nach dem Atombombenabwurf, konnten noch nicht alle Menschen in Hiroshima diesen Überlegungen von Jung zustimmen.
Lange Zeit verfiel das Gebäude und wurde von Pflanzen überwuchert. 1966 entschied die Stadtverwaltung von Hiroshima in einer Resolution, die Ruine zu erhalten. Seit 1996 gehört der Atombombendom mit seiner charakteristischen Kuppel zum Weltkulturerbe. Aus dem Stadtbild von Hiroshima ist er nicht mehr wegzudenken. Er ist ein Symbol für den Frieden, verbunden mit einem Appell zur Vernichtung aller Atomwaffen. Frieden ist fürwahr das häufigste Wort, das einem in Hiroshima begegnet. Doch in die omnipräsenten Friedensbotschaften mischen sich auch kritische Stimmen. Die Appelle zur Abschaffung der Atomwaffen, die jährlich zum Jahrestag von den Bürgermeistern von Hiroshima und Nagasaki an die Welt gerichtet werden, seien nichts als hohle Phrasen, schimpft der japanische Historiker Yuki Tanaka. Ständig sei von Frieden die Rede. Mit Leben erfüllt seien diese Worte jedoch nicht, meint er.
For example, the city council of Hiroshima and Nagasaki wants Obama to come.
Die Stadtverwaltungen von Hiroshima und Nagasaki möchten gerne, dass der amerikanische Präsident Obama heuer zu den August-Gedenkveranstaltungen nach Japan kommt. Gleichzeitig sagen sie aber, dass sie ihn nicht um eine Entschuldigung für die Atombomben bitten werden. Das ist doch völlig absurd. Wer von der amerikanischen Regierung die Abschaffung der Atomwaffen verlangt, wie es Nagasaki und Hiroshima tun, muss auch sagen, dass der Abwurf der Atombomben vor 70 Jahren ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war und dass sich die USA dafür entschuldigen müssen. Und dann muss man die Atomwaffen abschaffen. Wenn man keine Entschuldigung verlangt, trifft man nicht den Kern der ganzen Debatte.
Apology, that means you see, you are not going into the central point of the discussion.
Der Angriff auf Hiroshima kam völlig überraschend und ohne Vorwarnung, erinnert sich Setsuko Thurlow. Sie war zum Zeitpunkt des Atombombenangriffs 13 Jahre alt. Obwohl sie noch Schülerin war, wurde sie mobilisiert und ins Armeehauptquartier von Hiroshima abgesandt. Dort lernte sie, geheime Botschaften zu dekodieren.
And at that time Hiroshima was considered to be 10th largest city.
Hiroshima war damals die 10th größte Stadt in Japan. Wir erwarteten jeden Tag und jede Nacht, dass wir angegriffen würden. Wir verbrachten diese Tage und Nächte in höchster Anspannung. Obwohl jedoch bereits kleinere Städte von den USA bombardiert worden waren, hatte es immer noch keinen Angriff auf Hiroshima gegeben. Trotzdem kamen die Flugzeuge der Amerikaner jeden Tag und jede Nacht. Wahrscheinlich wollten sie uns ausspionieren, aber sie griffen uns nicht an. Wir waren deshalb überaus angespannt, weil wir nicht wussten, was vorging. Und wir fragten uns, warum sie uns nicht angriffen. Wir wussten ja nicht, dass sie uns deswegen noch verschonten, weil sie 2 neue Bomben hatten. Eine Uranbombe, die sie über mir explodieren ließen, und eine Plutoniumbombe. Sie hatten diese beiden Typen und wollten sie so rasch wie möglich einsetzen.
They had those two and they wanted to use both of them as quickly as possible.
Setsuko Thurlow wurde 1932 in Hiroshima geboren. Sie lebt heute in Kanada. Als Zeitzeugin des Atombombenabwurfs und als engagierte Aktivistin gegen Atomwaffen ist sie in aller Welt unterwegs. Sie arbeitet für ICAN, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Hiroshima sei ganz bewusst von konventionellen Bomben verschont geblieben, erzählt Setsuko Thurlow, um das für den ersten Atombombenabwurf in der Geschichte ausgesuchte Ziel nicht zu beeinträchtigen, damit später die Schäden durch die Atombombe besser feststellbar sein würden.
The directive was to find the
die amerikanischen Militärs sollten militärische Einrichtungen finden, in deren Umgebung Unterkünfte von Arbeitern waren. Jeder weiß, dass japanische Häuser aus Holz sind, nicht aus Beton oder so. Das bedeutet, dass sie von Anfang an planten, Ziele in der Stadt wahllos zu bombardieren. Im Krieg kämpfen normalerweise Soldaten gegen Soldaten. Aber dieses Gesetz, dieses internationale Recht, wurde in Hiroshima nicht angewandt. Sie wollten Kinder, Frauen und alte Menschen einfach auslöschen.
Children, women and elderly folks.
Setsuko Thurloff spricht von indiscriminate bombing, von wahllosem Bombardement, das vor allem die Zivilbevölkerung traf. Das ist ein Kriegsverbrechen, nach heutigem Verständnis ebenso wie nach damaligen.
Die atomaren Bombardements waren illegal, weil sie Angriffe auf die Zivilbevölkerung waren.
Der niederländische Richter Bert Röhling, einer der 11 internationalen Richter beim Tokioter Kriegsverbrechertribunal, im Buch The Tokyo Trial and Beyond. Das Durchschnittsalter der Hibakusha, der Überlebenden der Atombomben, beträgt heute 77 Jahre. Die, die noch am Leben sind, leiden an den Folgen der radioaktiven Verstrahlung. Was sie sich noch wünschen, wäre eine Entschuldigung der USA. Doch dazu wird es wohl nicht mehr kommen.
Es ist meines Wissens nie erwogen worden von amerikanischer Seite. Diese konventionelle Deutung bringt es mit sich, dass das sehr, also äußerst verhängnisvoll wäre, wenn die Amerikaner das überhaupt in Erwägung ziehen würden. Dann würde es heißen, sie hätten keinen Respekt vor den Opfern der amerikanischen Militärs im Krieg gegen Japan oder hätten sich respektlos dem gegenüber verhalten. Und das will niemand.
Mitchell Ash, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Wien. Und der Japanologe Florian Kulmers meint,
den amerikanischen Politikern wird es leicht gemacht, eine Entschuldigung abzulehnen, weil sie die Atombombenabwürfe als eine rein militärische Angelegenheit behandeln können. Denn es ist niemals ein Befehl vom Weißen Haus unterschrieben worden, der zu den Atombombenabwürfen geführt hat.
1995, zum 50. Jahrestag der Atombombenabwürfe, machte der damalige Präsident der USA, Bill Clinton, klar, die USA seien Japan keine Entschuldigung schuldig und Präsident Harry Truman habe seinerzeit richtig gehandelt. An dieser Einstellung hat sich in Washington bis heute nichts geändert. Zu vieles müssten die USA in Frage stellen, würden sie sich für das atomare Bombardement zweier Städte und damit rein ziviler Ziele mit Hunderttausenden Opfern entschuldigen. Die Rechtfertigungsstrategie, die Atombomben haben den Krieg vorzeitig beendet und Abertausende Menschenleben gerettet, bräche zusammen.
Warum sich die amerikanische Regierung nicht entschuldigt? Wenn sie sich entschuldigen, müssten sie anerkennen, dass das, was sie getan haben, Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren. Und dass konsequenterweise alle Atombomben abgeschafft werden müssen. Deshalb entschuldigen sie sich nicht. Diese Verbindung zwischen einer Entschuldigung und der Abschaffung der Atomwaffen folgt doch einer ganz simplen Logik. Aber darüber wird bei uns nicht gesprochen. Warum um alles in der Welt, frage ich mich. Das liegt doch auf der Hand.
Zur Frage, weshalb Japan sich mit der Forderung nach einer Entschuldigung der USA zurückhält, lässt der japanische Historiker mit einer These aufhorchen. Würde dies geschehen, müsste sich auch Japan intensiver mit den eigenen Kriegsverbrechen befassen und sich dann ebenfalls bei Korea, China und den anderen asiatischen Nachbarländern entschuldigen, die Opfer des japanischen Militarismus und Imperialismus in den 1930er und 1940er Jahren waren. Und womöglich Entschädigungen bezahlen, etwa an die Hunderttausenden Frauen, die als Zwangsprostituierte in Militärbordelle der Japaner an die Front geschickt worden waren. Und so vermeidet es das offizielle Japan lieber, überhaupt über das Thema zu sprechen, so der Japanologe Florian Kulmers.
Die heutige Regierung vermeidet das Thema, da sie weiß, dass sie eine andere Meinung vertritt als Washington. Mit Washington aber keinen unnötigen Streit will. Aus demselben Grund ist auch keine japanische Regierung je vor den Internationalen Gerichtshof gezogen, um die Bombardierung von Hiroshima oder zumindest die von Nagasaki verurteilen zu lassen.
In der katholischen Kirche von Urakami im Norden der Stadt Nagasaki probt ein Chor ein Kyrie Eleison. Einst stand an dieser Stelle die größte katholische Kathedrale in Ostasien. Missionare aus Portugal hatten im 16. Jahrhundert das Christentum nach Nagasaki und von hier aus nach Japan gebracht. Am 9. August 1945 um 11.02 Uhr blieben in Nagasaki die Uhren stehen. Die Kirche von Urakami wurde zu Ground Zero, zum Hypozentrum des Atombombenabwurfs. Der Atombombenabwurf auf Nagasaki vom 9. August 1945 war ein Kriegsverbrechen ersten Ranges. Etwas noch Böseres als der Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima, schrieb der österreichische Philosoph Günther Anders in seinem Buch »Hiroshima ist überall – Tagebuch aus Hiroshima und Nagasaki«. Günther Anders, einer der bedeutendsten Philosophen der modernen technischen Zivilisation, war Zeit seines Lebens ein unerbittlicher Kritiker der atomaren Bedrohung. Tatsächlich hatte die Bombardierung von Nagasaki keinerlei militärisch-strategische Bedeutung. Und so glaubte nicht nur Günther Anders, dass die Plutoniumbombe auf Nagasaki eine Drohung war, um zu demonstrieren, was möglich sei. Eine Drohung, die nicht Japan gegolten hatte, sondern der Sowjetunion, dem Gegner im eben begonnenen Kalten Krieg. Doch dieses Deutungsmuster widerspricht dem offiziellen Narrativ in den USA. Und so hat es bisher weder eine Entschuldigung gegeben, noch wurden die Atombomben jemals als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit behandelt oder verurteilt, sagt der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Heinz Gärtner.
Völkerrecht akzeptiert auch das Prinzip der Selbstverteidigung. Und das Argument der Selbstverteidigung trifft natürlich zu, solange Japan nicht kapituliert hat und solange die Truppen der USA sich bedroht gefühlt haben in Asien. Also würde das der gängigen Interpretation widersprechen, wenn man die Atombombenabwürfe als Verbrechen bezeichnen würde oder wenn man sich dafür entschuldigen würde. Also eine Entschuldigung könnte eigentlich nur erfolgen, wenn man das gesamte historische Klärungsmuster in Frage stellt, und das sehe ich auf absehbare Zeit nicht kommen.
Auch beim 1946 eröffneten Tokyota-Kriegsverbrecherprozess waren die Atombombenabwürfe kein Thema. Die USA waren der Sieger in diesem Krieg.